Ja, schönen guten Morgen, liebes Christusforum. Ich möchte gleich mal zu Beginn starten mit was Interaktivem, zumindest mit einer Frage in die Runde. Und zwar würde ich euch bitten, dass ihr euch mal selber einschätzt. Mit euch meine ich, dass ihr mal so, sofern ihr Christen seid, euer geistliches Leben, euer Glaubensleben, wie immer man das auch bezeichnen will, dass ihr das mal einschätzt. Ihr könnt euch dafür Punkte geben von 1 bis 10 und 1 wäre ziemlich schlecht, so dass wirklich also irgendwie noch so die letzte kleine Flamme vielleicht flackert, aber es ist wirklich schlecht, es ist keine Freude, keine Leidenschaft, es gibt kein Weiterkommen, es gibt ja kein Voran, immer nur Frust, Niederlagen, schlechtes Gewissen, so wenn das alles dein Glaubensleben auszeichnet, dann wärst du im Bereich von 1. Auf der anderen Seite ist die 10 und 10 ist, das bedeutet, dass alles bestens ist. Total enge und innige Beziehung zu unserem Herrn, Freude im Glauben, wann immer du daran denkst und morgens, wenn du aufstehst, das erste, Erfüllung im Leben, Heiligung, die funktioniert, Glückseligkeit, also 10 wäre wirklich so die letzte Vorstufe vorm Himmel. Also man muss es natürlich nicht laut sagen, aber zumindest mal so für dich überlegen, wo bist du ungefähr? Du kannst es nachher laut sagen, kannst gerne auch nachher, wenn jemand da ist, dem du vertraust und das raus muss. Sicherlich ist nachher auch Zeit dafür, aber erstmal für dich alleine. Wo stehst du? Wie gesagt, dadurch, dass wir es jetzt nicht hier jeder Handzeichen geben wird oder das sagen wird, lassen sich nur Vermutungen anstellen. Aber ich glaube, so nach dem, was ich aufschnappe, was ich so wahrnehme, auch vielleicht aus der einen oder anderen Erfahrung im Bereich Seelsorge, dass es total unterschiedlich ist. Ich weiß nicht, ob jemand wirklich bei einer 1 steht oder ob jemand so mutig wäre, 10 zu sagen, aber dass das Spektrum doch sehr breit ist, wo wir als Christen stehen. Manche sehr zufrieden, sehr glücklich mit ihrem Glauben, andere wirklich frustriert manchmal, vielleicht kurz davor, das Handtuch zu werfen. Und dann ist es ja auch noch so, dass das manchmal auch wechselt. Also kann ich von mir sagen, ich habe ja auch Zeiten, wo ich sagen würde, ach komm, hier so 7, 8, 9, 10, aber da wäre schon was möglich. Und es gibt andere Zeiten, wo ich denke, oh nee, so die letzten Wochen waren wirklich katastrophal. Es ist ja auch nicht so, dass das immer gleichbleibend wäre. Es gibt eine Tendenz, die gibt es eigentlich meistens in Gemeinden, dass in der Regel die Leute zu Wort kommen oder die Leute anfangen, über ihren Glauben zu reden, die relativ weit oben sind. Also wenn zum Beispiel in der ersten Stunde hier was gesagt wird, dann sagen meistens die Leute, denen es gut geht, die was zu sagen haben. Das hat auch seine gewisse Logik, ja. Aber auch wenn Zeugnisse gesagt werden an anderer Stelle, dann sind das meistens sehr, sehr mutmachende Zeugnisse, wo Leute reden, sie haben was erlebt mit Gott, sie haben Erfahrungen in der Bibel gemacht, haben Bausteine geschenkt bekommen, irgendwas, wo wirklich sehr mutmachende Dinge gesagt sind. Und ich habe das noch nie so, glaube ich jedenfalls, kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass ich mal erlebt hätte, dass jemand beim Zeugnis gekommen wäre und gesagt hätte, boah, mir geht's so dreckig, ich habe schon ein Jahr nicht mehr Bibel gelesen, ich versink in Sünde, ich bin das letzte Mal hier, wenn es so weitergeht. Habe ich noch nie erlebt. Es gibt diese Tendenz, immer nur das Positive zu sagen und dann kommt da ja so auf, dass man den Eindruck hat, Mensch, denen geht es ja allen gut hier. Das sind ja alles Leute, die total fit sind im Glauben. Das sind ja alles Leute, denen das eine Freude bereitet, die hier wirklich so kurz vor der Entrückung stehen. Und wenn das mal bei einem selber nicht so ist, dann denkst du, ich bin der Einzige hier, der Letzte, dem es wirklich noch hier schlecht geht. Was ist da los? Ja, die Tendenz gibt es leider. Ich möchte heute anfangen, also es ist ja gesagt worden, worum es geht, dass wir eine Predigtreihe über unseren Herrn Jesus beginnen, aber anfangen mit dieser Bestandsaufnahme, wie geht es dir, wie läuft dein geistliches Leben? Und ich will das machen, weil ich habe die Überzeugung, dass das was miteinander zu tun hat, wie wir mit Jesus umgehen, wie wir zu Jesus stehen, wie wir zu Jesus aufsehen, ich komme da noch drauf, was ich konkret meine und wie es unserem Glauben, wie es uns in unserer Nachfolge geht. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass es schwankt und dass es unterschiedlich ist. Ich will euch mal einen Text vorlesen, der auch im Mittelpunkt des heutigen Tages oder der heutigen Predigt stehen wird. Und da kommt manches drin vor und ihr werdet sehen. Und zwar steht dieser Text im Hebräerbrief, Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Merkt ihr, da kommt einiges von dem vor. Auf einmal haben wir einen Text, wo Jesus im Mittelpunkt steht. Und da kommt manches vor von dem, was wir am Anfang bedacht haben. Da steht tatsächlich was davon, wenn ihr an das Ende vom Vers 1 schaut, von Leben als Kampf. Kämpft den Kampf oder lauft im Kampf. Und da merkt man, Leben als Christ ist wirklich nicht so, auch wenn manchmal der Eindruck aufkommt, dass man da so locker so durchflutscht und alles immer leicht ist. Da steht tatsächlich was von Kampf und das ist Gottes Wort. Und das hat jemand geschrieben, wir wissen zwar nicht 100%, wer es war, aber jemand, der Ahnung davon hatte. Und es ist durch Gottes Geist ja auch so gegeben worden. Oder am Ende unseres Abschnittes steht was davon, dass die Gefahr besteht, dass Christen müde werden und den Mut verlieren. Auch da wieder so der Gedanke, es ist kein Selbstläufer mit unserem Glauben. Und das stimmt. Also zumindest sage ich, dass das stimmt, weil ich es auch so erlebe. Ganz ehrlich, also ich will jetzt nicht die letzten Tiefen, die mich vielleicht zu einem Einserkandidaten oder Zweierkandidat hier machen würden, unbedingt alles darlegen, aber die Sache, dass geistliches Leben auch Kampf ist, das stimmt. Und hier sind ja sogar einige Dinge sehr konkret genannt. Also da ist die Rede von Last ablegen. Dass wir Lasten manchmal mit uns rumschleppen, Dinge, die uns offensichtlich im Glauben blockieren, die uns unnötig Ballast auflegen. Und ja, wie gesagt, das erlebe ich. Ich erlebe das, dass Dinge da sind in meinem Leben, mal mehr, mal weniger, die sich einschleichen. Die sind an sich auch noch gar nicht böse. Da kann man nicht sagen, das ist jetzt also schlimmste Sünde. Aber doch bremsen sie aus. Vielleicht könnte es ein Hobby sein. Dinge, die meine Zeit fordern, die mein Geld und meine Aufmerksamkeit fordern, die irgendwo sich so reingemogelt haben und jetzt ich auch ein Stück weit lieb gewonnen habe. Lasten, die zu Lasten des Glaubens gehen. Wenn du keine Ahnung hast, wovon ich rede, kannst du ja mal drüber nachdenken, womit du den größten Teil zum Beispiel deiner Freizeit verbringst. Und dann ist noch konkret die Rede von Sünde, auch gleich am Anfang. Das ist dann ja das Zweite, was hier konkret beim Namen genannt wird. Auch Sünde ein Problem für unseren Glauben, gerade dann, wenn es hier heißt, die uns so leicht umstrickt und so leicht umgarnt, weil sie reizvoll ist, weil uns das doch irgendwie auch gefällt und weil das noch in uns drin liegt, dass wir das so ein bisschen auch mögen. Auch das ist natürlich eine große Gefahr für unseren Glauben. Und da merkt man auf einmal, ja, das stimmt, es ist kein Selbstläufer, es stimmt, hier werden die Dinge beim Namen genannt und also ich kenne sie, viele von euch werden sie kennen, die Dinge, die uns bremsen, die Dinge, die uns in geistlichen Dingen behindern. Ich möchte aber dabei nicht stehen bleiben, sondern das Schöne an dieser Hebräerstelle, warum ich die auch ausgesucht habe für den Anfang dieser Predigtreihe, ist, der Schreiber des Hebräerbriefs geht nicht hin und reibt uns das unter die Nase. Guck mal, ist alles gar nicht so einfach. Guck mal, du bist doch so ein Sünder und du bist doch so einer mit Lasten. Das ist nicht das Ziel, was er will, uns da irgendwie zu deprimieren, sondern er hat wunderbare Lösungen. Er zeigt uns ganz tolle Auswege auf, aus dem, was wir da leider häufig zu gut kennen. Und zwar hat das, und jetzt komme ich dann endlich auch dazu, schließt sich der Kreis vielleicht ein Stück weit, hat das was mit Jesus zu tun. Da steht, lass uns mit Ausdauer laufen, also unseren, unseren Glauben, unser Weg mit Jesus, unser Leben gestalten in einer guten Weise, kontinuierlich, zielgerichtet auf ein Ziel hin. Lass uns mit Ausdauer laufen, Ende Vers 1 und dann Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus. Das ist das A und O. Also es klingt erstmal sehr simpel, aber für den, der das hier geschrieben hat, für den biblischen Autor ist das das A und O. Wenn du in deinem Glaubensleben wirklich gut laufen willst, wenn du sauber unterwegs sein willst, dann gibt es da nicht irgendwie Abkürzungen, Trick 17 oder sonst was, dann ist das A und O, dass du auf Jesus schaust. So einfach ist es. Und das ist das, was die große Chance ist und was der Sinn auch von dieser Predigtreihe ist. Man kann ja Infos ansammeln über Jesus. Man kann am Ende, die Frage war ja, wer ist Jesus? Man kann dann schlau sein und kann möglichst viele Antworten irgendwo im Aufsatz schreiben können oder so. Ist auch ganz nett, wenn man das kann. Aber das ist nicht das, wo wir hinwollen mit dieser Predigtreihe. Wir wollen nicht Sachinformationen in erster Linie vermitteln. Wir möchten, dass der Blick auf Jesus dich verändert. Wir möchten, dass wir gemeinsam, wenn wir auf Jesus schauen, das lernen, was uns dieser Text hier auch in Aussicht stellt, dass wir dadurch bereit gemacht werden und in die Lage versetzt werden, Lasten loszulassen, klarer und fokussierter Jesus nachzufolgen und zu sagen, komm, was mich belastet, ich kann es loslassen. Das ist nicht so leicht, aber wer auf Jesus schaut, kann das, wenn wir diesem Text wirklich vertrauen. Und was wirklich der Hammer ist, wir möchten und wünschen uns, und das ist auch mein Gebet im Vorfeld der Predigt, sogar Sünden zu überwinden, wenn wir auf Jesus schauen. Man sagt, Menschen ändern sich nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, Menschen können sich doch ändern, aber nicht so einfach aus sich heraus, sondern Jesus kann uns verändern, wenn wir auf ihn schauen. Und darum soll es gehen, auf Jesus schauen. Wir haben jetzt 11 Predigten, 10,5 noch, weil eine halbe ist ja schon rum, aber wir haben jetzt 10,5 Predigten noch auf Jesus zu schauen und ich wünsche mir, dass das passiert, was der Hebräerschreiber hier sagt, dass uns das verändert, dass wir am Ende vielleicht, wenn du irgendwo gesagt hast, ich stehe relativ weit unten, ich bin bei 3, ich bin bei 4, dass du nach oben kommst, dass du sagst, ich lerne meinen Herrn und meinen Glauben neu kennen und ich ziehe daraus neue Kraft. Und auch wenn du bei 7 oder 8 gestanden hast, ist das noch ohne weiteres dran möglich, dadurch noch weiter nach oben zu kommen. Also wir wollen ein bisschen helfen, dass du deine Beziehung zu Gott vertiefen und verbessern kannst. Und das, wie gesagt, anhand Schauen auf Jesus, anhand von biblischen Themen und hinter diesen biblischen Themen stehen auch immer natürlich biblische Texte. Dann, so der erste Gedanke rum, der zweite ist, okay, wenn ich das so sage, ich habe oft formuliert, lass uns auf Jesus blicken, lass uns auf Jesus schauen, lass uns aufschauen zu Jesus, dann müssten wir uns aber doch mal kurz Gedanken darüber machen, wie funktioniert das eigentlich? Sonst bleibt das so eine fromme Phrase, ja gut, ja. Hat so jeder seine Vorstellung und versucht vielleicht, wer will, irgendwas. Lass uns kurz überlegen, was bedeutet das eigentlich, zu Jesus aufzuschauen, was bedeutet das, Jesus zu sehen? Und da muss man ehrlich sagen, eigentlich ganz streng genommen ist es nicht so, dass wir Jesus entdecken können. Wenn wir ganz genau hingucken, ist es so, dass Jesus sich uns zeigen muss. Jesus offenbart sich immer und das macht er aber gerne. Aber deswegen sollte, glaube ich, am Anfang von dem allen stehen, dass wir Jesus bitten. Herr Jesus, bitte zeig dich mir. Zeig dich mir, wie du bist. Ich möchte dich sehen und ich möchte mich von dir verändern lassen. Ich bin mir sicher, dass Jesus dieses Gebet wirklich gerne hört. Und wir können das ja auch. Es ist ja nicht so, wir haben zuletzt die Predigtreihe bei der Personenreihe über David gehabt. Wir haben über Petrus gesprochen, sind beides gute Leute. Wir können sie aber jetzt nicht ohne weiteres fragen über das hinaus, was sie in der Bibel geschrieben haben. Bei Jesus ist es anders. Der ist lebendig, der ist hier, mit dem können wir reden, den können wir bitten. Herr Jesus, bitte zeig dich mir, bitte offenbare dich. Zeig mir das von dir, was du mir gerade zeigen willst und was dran ist. Das ist schon wichtig. So, und wenn du das gebetet hast, dann kannst du aber doch, wenn du Jesus nicht in dem Sinne finden kannst, weil er sich selber zeigen muss, dann kannst du doch irgendwie zumindest an den Ort gehen, wo Jesus sich gerne und bevorzugt oder besonders klar zeigt. Also ich sag mal jetzt als schlechten Vergleich vielleicht, wenn du Polarlichter sehen willst, dann kannst du nach Norwegen oder Schweden fahren, aber es ist nicht garantiert, dass du auch welche siehst, weil das ein unberechenbares Naturschauspiel ist. Umgekehrt, wenn du sie sehen willst, aber zu Hause bleibst, wirst du sie sicher nicht sehen. Also es ist in jedem Fall sinnvoll, dahin zu fahren. Und so sind die Dinge, diese Orte, ich möchte von drei Orten sprechen, wo wir Jesus sehen können oder zumindest wo Jesus sich bevorzugt auch zeigt. So sind das schon Orte, wo wir sein sollten, wenn wir Jesus erleben wollen und wenn wir ihn sehen und zu ihm aufschauen wollen. Ich habe mich am Anfang gar nicht so richtig getraut, das aufzuschreiben und dann mir vorzustellen, wie das sein wird, diese Dinge zu predigen, weil es teilweise banal ist. Muss man ehrlich sagen, wenn ich jetzt von den drei Orten rede, wo Jesus sichtbar wird, dann werden vielleicht die alten Hasen sagen, boah, hätte ich mir die Zeit mal gespart. Aber es ist so, man muss die grundsätzlichen Wahrheiten manchmal auch einfach nochmal wieder sagen und das will ich an der Stelle tun. Der erste Ort, wo wir Jesus sehen, das ist die Bibel. Schlichtweg die Bibel. Sie ist so wichtig. Ich würde das nicht sagen, wenn ich glauben würde, dass alle, die sich Christen nennen, in hohem Maße darin lesen und sich gut auskennen würden. Ich glaube, dass wir da wirklich Nachholbedarf haben. Das sage ich keinem persönlich auf den Kopf zu, weil ich euch auch gar nicht kenne in dem Maße. Aber ich glaube grundsätzlich als Christen, die wir uns als Nachfolger Jesu beschreiben in Deutschland, haben Aufholbedarf. Die Bibel ist so wichtig. Es gibt, glaube ich jedenfalls, wenn man das so zuspitzen will, ich glaube, es kann kein wirklich gelingendes, tiefgreifendes und gesegnetes geistliches Leben ohne die Bibel geben. Man kann es versuchen, man kann so ein bisschen rumdoktern, man kann sich über Wasser halten, mal hier YouTube-Predigt oder sowas, mal irgendwie, weiß ich was. Aber ich glaube, wer wirklich an die Substanz ran will, wer wirklich Gott sehen will, der ist darauf angewiesen, dass er sich uns offenbart. Und das tut er vor allem in der Bibel. Also wer sagt, ich lebe geistlich gut, ich will geistlich auf einem hohen Niveau leben, aber ich lese die Bibel nicht, der ist wie jemand, der sagt, ich will mich gesund ernähren, aber Wasser trinke ich nicht. Funktioniert nicht. Der Pfarrer Olaf Latzel, relativ bekannt ja, hat mal eine sehr provokante Predigt gehalten, die ihn berühmt gemacht hat. Der hat an anderer Stelle mal gesagt, Christen, die nicht täglich in der Bibel lesen, schaden sich selbst. Klar und deutlich, kann man mögen, so wie er spricht. Und er hat dann nachgeschoben, 2 Kapitel sollten es schon sein. Jetzt bin ich nicht der Mensch, der, also pro Tag, ne? Jetzt bin ich nicht der Mensch, der so Regeln gerne aufstellt und sagt, okay, 2 würde gerade so genügen, 1,5 wäre zu wenig. Das ist für mich sehr statisch. Aber ja, ich halte 2 Kapitel nicht für zu viel. Mehr wäre besser. Warum ist das so wichtig? Auch hier wieder das Gleiche. Es geht nicht um die Sachinformationen. Das ist schön, damit kannst du angeben in der Gemeinde und so, wenn du dann auch mal so eine Reihenfolge von alttestamentlichen Königen kannst und so, geschenkt. Das ist nicht das, worum es geht. Es geht darum, dass du nah an Gott herantrittst in der Bibel. Du setzt dich dem Wirken Gottes aus. Das ist sein Wort. Er hat das inspiriert durch seinen Heiligen Geist und du setzt dich dem aus. Es ist normal. Das ist egal, womit du dich beschäftigst, egal, wessen du dich aussetzt, es wird dich immer prägen. Das merkst du an dem, was du im Fernsehen guckst. Das merkst du an den Serien, an der Musik. Du merkst an allem. Wenn du dich einer Sache aussetzt, es prägt dich. Und deswegen ist es so wertvoll, über die Sachinhalte hinaus, die sinnvoll sind und auch für die Theologie total wichtig, sich Gott selber auszusetzen. Und das geht eben in der Bibel. Wenn ich sie an mich heranlasse, die Bibel, dann wird sie mich zwangsläufig prägen. Und deswegen ist sie für mich jetzt zumindest, da mögen Christen auch nochmal leicht unterschiedlich gestrickt sein, aber für mich auf jeden Fall der erste Ort, wo ich persönlich Jesus sehe. Ähnlich ist es mit dem zweiten Ort. Auch hier wieder, ja, es ist banal, ich weiß, aber trotzdem so wichtig. Das Gebet. Natürlich ist es wichtig, im Gebet auch ähnlich wie hier die Sachinformationen in der Bibel, mit Gott einen Austausch zu haben. Zum Beispiel Gott meine Anliegen zu nennen, so technisch, ich bitte dich das, dieses müsste noch und jenes müsste noch, wir brauchen Geld fürs Haus und so. Aber auch das ist nicht das Erste, was mir beim Gebet wichtig ist. Klingt jetzt ein bisschen kurios. Bitten alleine könnte man auch via Antragsformular abhandeln. Auch hier beim Gebet ist es aber so, dass es wieder um die Beziehung geht. Ich verbringe Zeit mit Gott. Ich setze mich ihm aus. Ich öffne mich ihm. Während in der Bibel vor allem Gott redet, was ja klar ist, es ist ja sein aufgeschriebenes Wort, wird es sicherlich so sein, dass im Gebet der Schwerpunkt auf meinem Reden liegt, aber das ist ja in Ordnung, dass beides vorkommt. Und ich mache dir einfach neu Mut. Wenn du Jesus sehen willst, wenn du zu ihm aufschauen willst, dann pflege intensives Gebet über technisches Abhaken von Punkten hinaus. Sag ihm, wer er für dich ist. Lob ihn für das, was dir auffällt, was dir an ihm gefällt. Klag ihm, was man klagen muss. Frag ihn, was du wissen willst. Schütte ihm dein Herz aus. Bitte ihm, dank ihm. Das wird dich verändern. Das wird deinen Blick neu auf Jesus richten. Und der dritte Ort ist die Gemeinde. Es gibt bestimmt auch noch mehr. Also man könnte auch in der Natur zum Beispiel Jesus sehen. Und ich weiß, dass das für viele Leute sehr wichtig ist. Aber ich glaube, diese drei, Bibel, Gebet und Gemeinde, sind die Orte, wo wir Jesus am klarsten sehen können, am unmissverständlichsten und vielleicht auch am häufigsten. Also die Gemeinde noch. Ich weiß, hier unser Christusforum, wo wir uns befinden, ist nicht die einzig wahre Gemeinde. Müssen wir ganz ehrlich sein, fällt uns auch kein Zacken aus der Krone. Es ist auch nicht die perfekte Gemeinde. Es ist nicht, dass es hier vollkommen wäre. Auch da müssen wir ganz ehrlich sein. Und trotzdem bin ich ganz froh und dankbar dafür, dass es diese Gemeinde hier gibt und dass ich dazugehören darf. Und ich sage euch das, meine Frau und ich, wir beten jeden Abend für diese Gemeinde und danken Gott jeden Abend dafür, dass es die Gemeinde gibt und dass wir dazugehören dürfen. Und trotzdem ärgere ich mich auch manchmal, ist ja auch klar, über manches, wie es läuft. Ich ärgere mich über manchmal auch sogar über Personen, über meine Geschwister in der Gemeinde. Kommt nicht so oft vor, aber soll alles schon gewesen sein. Aber im Wesentlichen ist sie doch, die Gemeinde hier, ein Ort des Segens. Und es tut einfach gut zu sehen, wie auch andere mit Christus unterwegs sind. Wie ich nicht zu Hause alleine da sitze, vielleicht noch mit meiner Frau und meinen Kindern irgendwie an der Bibel lese und ein bisschen rumdoktor, sondern wie ich wirklich sehe, dass hier viele sind, dass hier wirklich Leute zusammenkommen, sehr unterschiedlich, aus verschiedenen Hintergründen, ein verschiedenes Alter, obwohl die meisten ja jung sind, aber trotzdem auch alles Spektrum abgedeckt ist und wie hier gemeinsam wir Jesus nachfolgen und wie hier Leute sind, denen das genauso ein Anliegen ist, nach dem Willen Gottes zu leben. Und das ist einfach edel. Das ist einfach gut und das tut gut und man sieht, wieder Bonhoeffer, der heute also schon zum zweiten Mal erwähnt wird. Man sieht einfach so im anderen ganz stark den Jesus vielleicht stärker als im eigenen Leben manchmal aufleuchten. Also die Gemeinde, auch ein Ort, wo wir Jesus sehr stark sehen können. Und es muss auch so sein. Jetzt komme ich ein bisschen in die Spitzfindigkeiten, aber mich fasziniert das auch. Es muss auch so sein, dass wir in der Gemeinde Jesus sehen. Denn die Bibel hat im Neuen Testament ein wunderbares Bild, wenn sie sagt, Christus ist der Kopf und wir als Gemeinde sind der Leib. Man sieht ja doch eigentlich keinen Kopf alleine rumlaufen, auch selten einen Leib alleine rumlaufen. Das gehört doch zusammen, ist ja völlig logisch für uns. Und so gehören Christus und seine Gemeinde, Jesus und wir gehören zusammen. Wir sind eine Einheit, wir sind verbunden. Jetzt muss man sagen vom Neuen Testament her, gut, die letzte Vollendung, die letzte Vereinigung steht in 2. Thessalonicher. Die letzte Vereinigung mit unserem Herrn Jesus Christus steht noch aus. Aber wir sind eine Einheit. Letztlich kann man sagen, geistlich gesehen, ist die Gemeinde ein Teil Jesu. Und dann muss er auch hier sichtbar sein. Auf den Gedanken komme ich später nochmal zurück. Gegen Ende der Predigtreihe, da gibt es eine ganze Predigt zum Thema Jesus und seine Gemeinde. Jetzt bleiben wir einfach dabei. In der Gemeinde kannst du auf Jesus aufsehen. In der Gemeinde kannst du Jesus sehen. Das bringt mich noch zu einem kleinen Wort am Rande an die, die nicht hier sind. Wir haben ja auch online, dass wir unsere Predigten als Podcast ins Netz einstellen. Und an euch, die ihr das hört, online später, wende ich mich. Ich mache dir unheimlich großen Mut. Wenn du gerne regelmäßig unsere Podcasts hörst oder auch andere Predigten, man hat ja manchmal so seine Lieblingsprediger, auch auf YouTube. Das ist schön und das ist gut und da gibt es hochwertige Sachen, gibt auch weniger hochwertige Sachen. Aber zumindest ist es nicht verkehrt und dennoch nichts ersetzt die Gemeinde vor Ort. Und wenn du jemand bist, der sich alleine auf diese elektronischen Dinge beschränkt, möchte ich dich doch auch ermutigen, dir eine echte Gemeinde mit echten Menschen und echten Nachfolgern vor Ort zu suchen. Du erkennst gute Gemeinden daran, dass dort die Bibel gelehrt wird als Gottes fehlerfreies und autoritatives Wort und dass dort Leute sind, die Jesus mit Leib und Seele nachfolgen. Das am Rande für die Leute, die es später hören und da vielleicht Interesse dran haben. Gut, das war der zweite Teil. Wenn es darum geht, wie mache ich das denn eigentlich? Was bedeutet das? Diese Phrase, die hier im Hebräerbrief steht und die eine Phrase bleibt, wenn man sie nicht erklärt, auf Jesus aufschauen oder zu Jesus hinschauen, steht dort. Da haben wir uns jetzt Gedanken drüber gemacht. Und jetzt möchte ich in einem letzten und dritten Hauptteil nochmal etwas näher zu dem Hebräertext zurückkehren. Denn hier wird nicht nur einiges gesagt über unser Glaubensleben, Kampf und Ausdauer, nicht nur dieser eine Tipp gegeben, schau zu Jesus auf, sondern hier wird auch vieles darüber gesagt, was wir denn sehen, wenn wir auf Jesus blicken. Da steht ja einiges. Es sind einige wirklich tolle Informationen, wunderbare Sachen über Jesus gesagt. Und die möchte ich gerne mit euch im dritten Teil sozusagen auch nochmal ansehen. Und damit bin ich jetzt am ehesten in dem Teil, der wirklich auch ein Stück weit Einleitung und Ausblick und Vorschau auf das ist, was die Predigtreihe dann mit sich bringen wird. Bis jetzt war es ja wenig erste Predigt zu einer Reihe, sondern hätte auch eigenständig gut so stehen können. Aber jetzt gibt es einen Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Und ich bin da auch, ich freue mich da schon echt drauf. Da sind tolle Predigten. Ich durfte die Predigtreihe ausarbeiten. Da sind tolle Themen, da sind herausfordernde Dinge, da sind Sachen. Also da wird hoffentlich richtig Freude aufkommen. Ich bin da guter Dinge. Und wir gucken uns einfach mal an, was das so sein wird. Wie gesagt, vieles davon hier im Hebräer zu finden. Der Text ist noch an der Wand und ihr könnt einfach mal schauen. Ich habe die Dinge jetzt gar nicht unbedingt neu formuliert, sondern habe sie einfach so aus dem Text rauskopiert und für mich in Punkte aufgeteilt, nur so ein bisschen gegliedert, aber schon wörtlich nach dem, was uns der Hebräerbrief hier so sagt. Was sehen wir, wenn wir auf Jesus sehen und gleichzeitig, was erwartet uns in den nächsten Wochen? Wir sehen den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist das Erste. Dann sehen wir zweitens den, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Das Dritte, was wir sehen, wenn wir auf Jesus blicken, dann sehen wir den, der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Und schließlich, viertens, sehen wir den, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Das ist im Grunde genommen, wie gesagt, wörtlich so rausgenommen. Wir schauen uns diese vier Dinge einfach mal an. Der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Das hat mich mit am meisten als Aussage wahrscheinlich geleitet im Zusammenhang, wo ich die Predigten auch so zusammen konzipiert habe. Man kann das ja sehr unterschiedlich machen. Man kann sagen, Jesus von Nazareth, das ist dieser Zimmermann und der hat viel erlebt auf der Welt. Und dann würde man irgendwo bei Matthäus 1, 2, 3 irgendwo anfangen, wahrscheinlich 2, und würde dann die Begebenheiten, die einzelnen Geschichten aus dem Leben Jesu angucken. Und dann würde man sich irgendwann gegen Ende der Predigtreihe so Richtung Tod, Auferstehung, Himmelfahrt nähern und dann hat man so das Leben betrachtet. Das wäre eine Variante. Die habe ich aber nicht so alleine genommen, sondern ich habe versucht, den Bogen noch mal größer zu fassen. Hier steht ja Anfänger und Vollender des Glaubens. Und ich habe versucht, wirklich ganz vorne anzufangen. Und so gibt es also als nächstes, auch gerade nächste Woche, eine Predigt, wo es heißt, Jesus, der Schöpfer. Ich will ja nicht großartig vorgreifen an der Stelle, aber da fangen wir wirklich ganz vorne an. Wir gehen in dem, was Jesus ausmacht, in dem, was er gesagt und getan hat, in den Dingen, ja sogar bis vor die Schöpfung weg. Was hat ihn dazu bewogen? Ich sage mal als Stichwort, erwählt von Voranbeginn oder von Vorgrundlegung der Schöpfung, ist so ein Schlagwort aus Epheser 1. Da gehen wir ganz weit nach vorne, wirklich vom Anfang, und wir werden einen Bogen spannen bis zum Ende, bis zur Vollendung. Jesus als Schöpfer. Wir werden dann Jesus sehen, wie er in unsere Welt gekommen ist. Weihnachten, das habe ich nicht ganz geschafft, das irgendwo so auf den vierten Advent oder so zu legen. Das ist ein bisschen früher, aber zumindest in der Adventszeit werden wir gucken, wie Jesus auf die Welt kommt und dass das auch alternativlos ist, dass es nicht anders geht. Wenn er wirklich das will, was er will, nämlich uns Menschen gewinnen, uns Rettung anbieten, dann ging es gar nicht anders. Dann ist das nicht irgendwie so eine fixe Idee, irgendein Wahnsinn, sondern dann ist das die einzige Möglichkeit. Und das werden wir auch miteinander ansehen. Und da merkt man, dass unser Glauben und unsere Erlösung wirklich langsam Gestalt annimmt. Wir haben dann eine Predigt weiter, die also für mich auch einer der Höhepunkte sein könnte oder hoffentlich wird, neben manch anderen sicherlich auch, aber wenn es dann heißt, Jesus der Erlöser, dann werden wir uns nur damit beschäftigen, uns das Erlösungswerk, die Vergebung Jesu vor Augen zu malen, uns daran zu erfreuen, dass wir einen Erlöser haben, der uns freigekauft hat, sein Heilswerk betrachten, darüber staunen und darüber glücklich werden. Wir gehen dann weiter, sehen auf Jesus und den Heiligen Geist. Da steht was von Anfänger und Vollender des Glaubens. Und der Heilige Geist ist in unserer gegenwärtigen Zeit wirklich wichtig, unseren Glauben zu tragen, unseren Glauben zu stützen, uns zu helfen. Daran werden wir dann nochmal weiter denken oder weitersehen im Laufe dieser Reihe. Und wir werden uns damit befassen, wie das Ende sein wird, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, wenn er als König kommt, wenn er sein Reich auf der Erde aufrichten wird. Und das ist letztlich der Teil Vollendung dann. Also vom Anfänger bis zum Vollender werden wir diese Dinge betrachten, so wie das hier auch in dem Abschnitt in Hebräer 12 steht. Dann kommen wir zu dem zweiten, werden wir den sehen, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Da gibt es einen Vers, der steht von Paulus in 1. Korinther 2, Vers 2, wo Paulus den Korinthern gegenüber sagt: Ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich glaube, wenn wir nur eine Sache über Jesus sagen sollten oder dürften, dann wäre das, er ist gekreuzigt und auferstanden. Das ist so zentral, das Kreuz. Man kann ganz viel über Jesus sagen. Aber das ist was uns immer wieder begleiten wird, was im Zentrum auch nicht nur einer Predigt stehen wird. Wir haben gar nicht die Predigt Jesus und das Kreuz, sondern was uns als Leitmotiv, ich kenne Jesus nur oder will Jesus nur kennen als den Gekreuzigten, das soll sich durchziehen, das ist das Merkmal. Sicherlich auch wieder im Zusammenhang, wenn es dann heißen wird, Jesus der Erlöser. Aber auch nochmal habe ich mal noch eine Predigt eingebaut, die sich ausdrücklich mit dem Leiden und dem Sterben Jesu beschäftigt. Fällt leider auch in die Adventszeit, da müsst ihr dann durch. Aber weil das einfach wichtig ist, weil das Kreuz Jesu sein erstes Definitionsmerkmal ist. Dann sehen wir, wenn wir auf Jesus schauen, den, der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Das machen wir relativ am Anfang auch, dass wir schauen, ja, es ist die königliche, die göttliche Seite Gottes, dass er neben Gott Platz nimmt, letztlich, dass er Gott selber ist. Da gibt es eine Predigt, die heißt Jesus der Herr, und da habe ich Herr groß geschrieben. Wer die alte Lutherbibel kennt oder auch manch andere in der Elberfelder, ist es ähnlich geregelt, läuft es so, dass manchmal Herr in Großbuchstaben geschrieben ist und dann eine Umschrift des Namens Gottes im Alten Testament ist. Was also darauf hinweist, wenn da Jesus als Herr bezeichnet wird, das heißt, er ist eigentlich Gott selber, er ist Gott in Person. Jesus und der Vater sind eins und da hängt die ganze Herrlichkeit Jesu dran, die Majestät Jesu und die Heiligkeit hängt daran. Da hängt auch dran, wenn er kommt, dass er als König kommen wird und auch, dass er als Richter kommen wird. Diese Dinge werden wir betrachten. Zur Rechten des Thrones Gottes sitzt er, weil er Gott selber ist. Auch das schon hier angedeutet. Also super Text eigentlich für die Einleitung. Und das Vierte, wir sehen den, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Der letzte Aspekt ist das, auf den ich eingehen möchte, anhand von Hebräer 11. Widerspruch von Sündern. Ja, wir haben auch einen Text oder eine Predigt, werden Sie haben, die heißt Jesus und die Sünder. Wie geht Jesus mit Sündern um? Was macht er mit ihnen? Wie begegnet er ihnen? Was hat er ihnen zu sagen? Da werden wir drauf schauen. Aber wir schauen nicht nur, hier sind Sünder genannt, wir schauen nicht nur auf die Sünder, die wirklich in offener Sünde, in auch moralischer Verkommenheit leben, sondern wir schauen auch auf die andere Seite des Spektrums. Wir werden auch auf die schauen, die eigentlich sehr fromm sich darstellen und trotzdem weit daneben liegen. Wir werden also auch eine Predigt haben zum Thema Jesus und die Pharisäer. Wie geht Jesus mit den Frommen um, die es trotzdem nicht geblickt haben und die trotzdem, obwohl sie so heilig und so fromm erscheinen erstmal, die trotzdem letztlich Gegner Jesu sind. Also Widerstand gegen Jesus, Widerspruch. Wir werden von den beiden Seiten schauen, wir werden gucken, Jesus und die Sünder, Jesus und die Pharisäer. Das hat viel miteinander zu tun und deswegen werden diese beiden Predigten auch nacheinander stattfinden. So, damit haben wir jetzt einmal so ganz kurz einen Rundumschlag gehabt, haben geschaut, was erwartet uns, was sehen wir, wenn wir Jesus sehen. Wir haben gesehen, wie können wir Jesus sehen, wo können wir Jesus sehen. Wir haben gesehen, was bringt das, was hat das für Auswirkungen, wenn wir Jesus sehen. Und jetzt habe zumindest ich, der es gesagt habe, der sich vorbereitet habe, ich hoffe aber auch, ihr wirklich Lust auf diese Reihe, wirklich hinzuschauen. Wer ist denn Jesus? Wer ist Jesus für uns? Was bedeutet das, auf ihn zu schauen? Und deswegen am Ende die Einladung an dich. Das sind jetzt noch 10 Predigten, die zu halten sind. Das ist ganz nett. Das ist von uns als ein Stück Hilfe, als ein Stück Angebot gedacht. Aber auf Jesus schauen ist ja mehr als eine halbe Stunde pro Woche hier nett zu sitzen und begeistert zuzuhören. Ich lade dich einfach ein, wirklich das auch zu deinem Thema zu machen. Und auch mit Gebet, wir haben gesagt, man muss Jesus schon auch bitten, dass er sich uns zeigt, weil er sich uns offenbaren muss. Mach das zu deinem Thema. Ist einfach die Einladung, du hast die Chance in den nächsten Wochen zu Jesus zu beten und da an der Stelle neu Tiefgang zu kriegen, neu nachzuhaken. Jesus, wer bist du? Jesus, zeig dich mir. Zeig mir was Neues von dir, lass mich eine neue Seite an dir sehen, veränder mich, mach dich groß in meinem Leben, lass mich dich neu erleben. Wir tragen gerne dazu bei, als Predigtteam, hoffentlich, so Gott auch seinen Segen dazu gibt, da zu helfen. Aber es ist natürlich auch was, was du selber in deinem Leben wollen sollst oder musst. Und dazu lade ich dich ein. Mach das zu deinem Thema. Jesus sehen, Jesus erleben. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass sich das lohnt. Der Herr gibt seinen Segen dazu. Amen.